Die Predigt ist ja überschrieben mit einem Titel, den eigentlich die Jüngeren kaum nachvollziehen können, glaube ich jedenfalls, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können, beziehungsweise kraftvoll glauben können, ist der Titel, aber geklaut ist er aus einer, ich gebe zu, Werbung aus meiner Jugend. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, es ging um Zahnpasta und man bekam sozusagen in dem Spot an der entscheidenden Stelle einen knackigen Apfel zugeworfen und dann sah man, wie man mit geputzten Zähnen in den Apfel biss und es knackte richtig laut und kraftvoll und dann kam der Slogan, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Und der Gedanke dahinter war, damit wir morgen noch kraftvoll zubeißen können, muss man etwas tun. Man muss Pflege aufwenden für die Zähne. Man soll sich die Zähne putzen, natürlich am besten mit der Zahnpasta, aber die brauchen wir jetzt nicht nennen, damit sie auch morgen noch kraftvoll glauben können. Hat das Geheimnis oder birgt in sich die Botschaft, damit ich morgen noch kraftvoll glauben kann, muss ich heute etwas tun. Ich muss heute Pflegeleistung im Vorhinein tun, damit morgen eine natürliche Glaubensäußerung möglich ist. Für den Rahmen. Der Rahmen ist ja nach wie vor unser geistlicher Garten. Was fördert Reifen und Wachsen? Und ich starte mit uns in dem Buch der Sprüche im Alten Testament, Kapitel 24. Da gibt es ein wunderbares Bild. Kapitel 24, Vers 30, da geht es um einen Weinberg oder um einen Weingarten, wenn wir so wollen. Da ist das Bild also auch wunderbar aufgehoben. Und dort heißt es, am Felde oder am Garten eines faulen Menschen ging ich vorüber und am Weinberg eines unverständigen Mannes. Und siehe, es war ganz überwuchert von Unkraut, seine Fläche war überdeckt von Wildzeug und der steinerne Schutzwall lag in Trümmern. Doch ich besah es, richtete darauf mein Nachdenken, betrachtete es und vernahm davon folgende Verwarnung. Nur noch ein bisschen schlafen, nur noch ein bisschen schlummern, noch ein bisschen die Arme verschränken zum Ruhen. So kommt über dich die Armut wie ein Wegelagerer, wie ein Bettler die Not. Erste Beobachtung dazu. Man muss eigentlich nichts machen, damit Unkraut wächst. Man muss sich nicht anstrengen, damit ein Garten verwildert. Das Zeug, gerade jetzt, es ist Frühling, wächst wieder ungehemmt. Wie eine Bedrohung wird das Grün im Rasen frisch und ruft mich, mäh mich, mäh mich. Es wächst von alleine, das Kraut und das Unkraut. Man muss nichts tun, man muss nicht sündigen. Man muss nur einfach liegen bleiben. Man muss nur einfach ein wenig länger die Augen zuhalten. So hier sozusagen die Schlussfolgerung. Man muss nur für sich selber vielleicht sagen, ach, heute ist so schönes Wetter, ich glaube, nee, also heute mache ich das nicht. Kann ich auch morgen noch machen. Ich habe so eine bestimmte Technik. Ich versuche immer so lange zu warten mit dem Rasenmähen, bis ich sagen kann, das hat heute keinen Sinn, gleich fängt es an zu regnen. Was aber nur dazu führt, dass eine Woche später das Kraut noch höher gewachsen ist und das Rasenmähen noch schwieriger geworden. Nur noch ein bisschen warten. Was heißt das für unseren geistlichen Garten? Man muss einfach nur manche Dinge lassen. Und es beginnt, Unkraut zu wuchern. Man muss vielleicht morgens nur 5 Minuten oder nochmal 10 Minuten länger im Bett bleiben. Man hat immer noch genug Zeit, um sich anzuziehen, zu waschen, Frühstück zu machen, Kaffee zu trinken, loszulaufen. Aber auf der Strecke bleibt jene 10, 15 Minuten, die ich mir sonst genommen habe, um in der Bibel zu lesen. Großes Bibelstudium war morgens und ist morgens, wenn man früh aufsteht, sowieso nicht drin. Aber so ein Innehalten, so ein Nachdenken, das war immer da. Und jetzt, man merkt, es tut gut, wenn man 10 Minuten länger im Bett liegt und schläft. Man muss nichts machen. Das kann man auch auf andere Gebiete übertragen. Man kann auch sozusagen den Gruß unterlassen. Man kommt irgendwo rein, grummelt so vor sich hin. Und früher hat man noch richtig guten Morgen gesagt oder grüß Gott. Heute sagt man dann, ja, die Ursprache des Menschen, und das muss, hat man auch irgendwas im Mund vielleicht gerade. Ich muss nichts machen und etwas geht verloren. In meinem geistlichen Leben, wenn ich morgen noch kraftvoll glauben will, ist es gut, sich zunächst einmal die Grundbotschaft klarzumachen: Mein geistliches Leben und mein Glaube braucht Pflege. Ich gebe zu, in dem Bild, gerade wenn wir von einem Garten reden, nicht zu allen Zeiten ist jeder Handgriff gleich wichtig. Aber eines bleibt, der Garten braucht Pflege. Im Herbst oder im Frühjahr müssen bestimmte Hölzer im Garten ausgeschnitten werden. Manche sollte man im Frühjahr lieber schneiden, dann kommen sie besser. Manche lieber im Herbst, dass sie die Ruhephase des Winters haben. Im Sommer brauche ich vielleicht nicht viel tun, da kann ich mich daran freuen, dass alles reift und wächst. Vielleicht muss ich bei den Rosen nachgucken, ob der Mehltau drin sitzt. Aber jede Jahreszeit hat immer eine bestimmte Tätigkeit, eine Aufgabe, die mich herausfordert, pflegerisch an dem Garten oder in dem Weinberg tätig zu sein. Damit Frucht entsteht, damit Ernte möglich ist, damit ich ernten kann, muss ich im Frühjahr, muss ich im Sommer, muss ich im Herbst unterwegs sein, in meinem Garten an verschiedenen Stellen. Vielleicht habe ich das mit der Zeit morgens, mit dem Lesen der Bibel im Griff. Vielleicht bin ich nachlässig geworden, was die Gemeinschaft mit Geschwistern angeht. Ich weiß, in einer Gemeinde, in der ich einmal diente, sagte mir jemand: Weißt du, eins musst du wissen, immer wenn schön Wetter ist, komme ich nicht. Ich bin die ganze Woche in einem Haus, ich arbeite in einem Büro und wenn ich dann am Wochenende schönes Wetter habe, will ich raus. Also wenn schönes Wetter ist, komme ich nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob man immer nur für Regen beten sollte. Ist ja auch den anderen am Wochenende unfair gegenüber. Aber das ist so eine Möglichkeit zu sagen, ich entziehe mich der Gemeinschaft, ich nehme das nicht so wichtig. Und überhaupt, Menschen sind anstrengend. Menschen sind in der Regel immer anders als ich. Und weil sie anders sind als ich, fordern sie mich auch ja ständig heraus. Ich muss mich einstellen, das ist nach, ich weiß nicht. Oder Hauskreis. Man ist immer gerne in den Hauskreis gegangen, bis man entdeckt hat, naja, wenn man einmal nicht kommt, ist kein Problem. Aber wenn daraus eine Serie wird, eine konstante Unregelmäßigkeit, geht mir etwas verloren, es wildert etwas, es wuchert etwas. Wenn ich nicht aufpasse, merke ich, dass mein Wall, heißt es in diesem Wort, der Schutzwall des Weinbergs ist niedergetreten. Das macht zunächst mal mit dem Weinberg nichts. Dass eine Mauer kaputt ist. Aber wenn dann über die Mauer Leute entdecken, wenn ich jetzt da laufe, dann spare ich mir den Umweg über die große Ecke. Und schon gehen die Ersten durch den Weinberg durch. Und sie reißen die Weinstöcke raus, die im Weg sind für die Abkürzung. Kennt ihr ja, ne? Wenn man so städteplanerisch wunderbare Kreuzungen baut mit Grünanlagen. Und dann guckt man ein Vierteljahr später und entdeckt, ja, das war von der Theorie her ganz toll. Aber der Pragmatismus hat sich den Weg durch die Wiese auf dem kürzesten Weg zur Ampel gebahnt, der Trampelpfad. Es gibt auch im Weinberg solche Dinge, dass Menschen in mein Leben reinkommen und sozusagen Rechte sich herausnehmen bei mir und durch mich hindurch, sozusagen mich in Anspruch nehmen, mich in Beschlag nehmen, mich herausfordern. Vielleicht war es immer klar, Dienstagabend ist Hauskreis und dann kommt nun gerade der Freund auf der Arbeit oder wer auch immer und fordert mich raus, hör mal, hast du nicht Lust, dienstags spielen wir immer Skat oder dienstags gehen wir immer radeln oder dienstags machen wir einen auf Fitness oder dienstags. Kann man machen und dann geht etwas verloren. Wer die Grenzen öffnet, wer nicht darauf achtet, dass die Mauern eingerissen sind, wird irgendwann in seinem Leben entdecken, dort gibt es Regeln und Verhaltensweisen, die man früher als Christ so nicht hatte. Ist auch egal, ist ja nicht so schlimm. Früher hat man sich abgegrenzt von bestimmten Dingen. Heute hat man es irgendwie, lässt man es zu, dass bestimmte Themen, bestimmte Gedanken, bestimmte Redensarten, bestimmte Ausdrücke einfach so ins Leben kommen. Früher ist man vielleicht auch angeregt worden, nicht zu fluchen. Heute hat man sich so auf moderate Flüche eingestellt. Man ist nicht so ganz bös, aber so ein Kruzitürk, das rutscht einem schon mal raus. Und man hat sich gar nicht vor Augen gestellt, was damit gemeint ist. Früher hat man darauf geachtet, den Namen des Herrn nicht zu missbrauchen. Heute sagt man ständig, ach, oh Gott. Und man merkt nicht, dass man damit immer wieder den Namen Gottes anruft, aber es eigentlich nicht ernst meint. Der Weinberg. Man muss nichts tun im geistlichen Leben, damit mein Glauben verwildert. Das, worüber wir heute reden, ist nicht so eine Botschaft zuerst an Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sondern ist eine Botschaft an Menschen, die eigentlich einmal gestartet waren mit Jesus Christus und gut unterwegs waren. Und der Apostel Paulus, der zweite Text, den ich ja angegeben hatte auf unseren Zettel, damit sie auch morgen noch kraftvoll glauben können, da macht der Apostel Paulus deutlich, woran das liegt oder was man tun könnte, sollte, müsste, damit morgen noch geglaubt werden kann in aller Frische. In Kapitel 3 des Philipperbriefes schreibt er, Brüder, ich bilde mir nicht ein, es schon ergriffen zu haben. Das ist erstmal so eine sehr wohltuende Selbsteinschätzung unseres Überapostels Paulus. Vor Paulus haben wir ja alle enorm Respekt. Ja, wenn man sagt, das steht in der Bibel, der Paulus hat das geschrieben, sagen viele Christen, oh, der Paulus, das kann ich, nein, das ist gut für den Paulus, der ist der Apostel, aber ich bin ja nur Christ im Fußvolk oder so. Vor Paulus haben wir Respekt. Paulus sagt aber, ich bilde mir nicht eines schon ergriffen zu haben. Also, ich bin schon lange mit Gott unterwegs, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich habe eine Menge drauf, aber nicht alles. Und was ich einmal hatte, heißt ja nicht, dass ich es morgen noch habe. Ich bilde mir nicht ein, es schon ergriffen zu haben. Ich komme jetzt nicht daher, sagt sozusagen der Apostel Paulus, als einer, der alles immer nur besser kann und besser weiß und euch sozusagen jetzt mal eine Lehrstunde in irgendeiner Weise erteilen möchte. Ich bin selber unterwegs. Ich habe nicht alles. Ich bin selber unterwegs. Aber eins, sagt er, ist mir wichtig. Eins ist mir wichtig. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Dem Ziel jage ich nach, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Warum sagt er das? Wozu erwähnt er das? Ist das nicht eigentlich für uns alle üblich? Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wenn wir die Kapitel vorher ein wenig genauer lesen, entdecken wir, dass es Paulus darum geht, deutlich zu machen, dass zum Glauben an Jesus Christus auch das Kreuz gehört. Wir reden in der Theologie von der Kreuzesnachfolge. Nimm dein Kreuz auf dich und verleugne dich selbst. Der gute Gebrauch ist wichtig, dieses Wortes. Es gibt auch einen Missbrauch, dass man sozusagen von Autoritätspersonen immer die Aufgaben zugeschoben bekam, geistlich begründet, die unangenehm waren. Und dann wurde gesagt, ja, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Für den Herrn leide ich gern. Ja, so dieses, darf keinen Spaß machen. Alles, was Spaß macht, ist nicht vom Herrn. Ich finde, wenn ich die Welt angucke und die Sonne scheint, der Herr hat schon richtig Spaß gehabt beim Schöpfen. Als Gott die Welt machte, also ehrlich, auf solche Strände, die man manchmal im Fernsehen sieht, bin ich gar nicht gekommen. Oder die Tiere, die es da gibt. Ja? Also es ist schon faszinierend, was Gott gemacht hat. Und man darf das genießen, sich daran freuen. Gar keine Frage. Kreuzesnachfolge ist aber dem Paulus wichtig, und zwar, dass er sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Das, was in meinem Leben vor Jesus Christus maßgeblich war, hat eine neue Bedeutung gewonnen, ist entwertet worden, ist nicht mehr das Entscheidende. Seine ganze Karriere als Theologe innerhalb des Judentums war für ihn von einem Moment auf den anderen geradezu bedeutungslos geworden. Er hat gemerkt, es hat mir nicht das neue lebendige Leben mit Jesus Christus gebracht. Das, was früher einmal war, vor meiner Bekehrung, das hat eine andere Bewertung erfahren. Das vergesse ich, das liegt hinter mir, das zählt nicht mehr. Diese Werte sind für mich nicht mehr gültig. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und dann beschreibt er sozusagen den Siegpreis der himmlischen Berufung. Das heißt so viel, wir werden das gleich noch weiterlesen, dass es eigentlich um das geht, was Gott uns im Himmel vorbereitet hat. Und bis dahin gilt es, den Glauben zu pflegen, damit wir morgen kraftvoll weiter glauben können. Wir sind unterwegs auf ein himmlisches Ziel hin. Und dafür ist es wichtig und notwendig, dass wir Kontrolle haben und für uns auch für uns selber die Gewissheit haben, dass wir nicht wieder zurückrutschen. Wenn wir den Text weiterlesen, sagt Paulus, wir alle nun, die wir Vollkommene sind, die wir sozusagen erlöst worden sind durch Jesus Christus, wir wollen so gesinnt sein. Wir alle, die wir erlöst worden sind durch Jesus Christus, wollen weiterhin so denken. Wir wollen das für uns zum Maßstab machen, dass wir in der Nachfolge Jesu Christi sind. Und dazu gehört das Kreuz, dazu gehört die Auseinandersetzung, was dient meinem Glauben, was hilft meinem Glauben und was hilft meinem Glauben nicht. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Paulus schreibt an die Galater, dass wir die Freiheit, die wir in Jesus Christus geschenkt bekommen haben, nicht verkehren und wieder zum Ausgangspunkt für unsere sozusagen alten Lebensweisen und Gelüste und Triebe machen. Wir wollen nun alle, die wir Vollkommene sind, wir wollen so gesinnt sein, wenn ihr über etwas anderes nachdenkt, wird Gott euch das auch noch offenbaren. Das ist ein netter, humorvoller Satz. Ne? Das ist auch Paulus so, ne? Also finde ich schon gut. Also wenn ihr jetzt noch irgendwie anders denkt als ich, das wird euch der Herr schon noch zeigen. Aber gut. Was wir bereits erreicht haben, daran heißt es sich halten. Erste Beobachtung nochmal. Es geht nicht nur darum, nichts zu tun, um wieder in einen verwilderten Garten zu kommen. Die erste Gegenmaßnahme dafür ist, was hast du gelernt? Was hast du bisher erfahren in deinem geistlichen Leben? Was ist dir vermittelt worden? Dabei bleib. Bleib dabei. Lebe es. Es geht nicht darum, dass wir die Dinge sozusagen konservieren. Aber wenn du gelernt hast, ist es gut, vor dem Verlassen des Hauses wirklich einige Zeit zu verbringen im Gebet. Tu es. Bleib dabei. Bleib dabei. Wenn du gelernt hast, Menschen schnell zu vergeben, bleib dabei. Wenn du gelernt hast, im Beten zuerst zu danken und zu loben, bleib dabei. Wenn du gelernt hast, vor jedem Essen zu beten, bleib dabei. Halte dich an das, was du erreicht hast. Bleib bei dem, was dir klar geworden ist. Brüder, Schwestern inklusive, oder Brüder und Schwestern, werdet meine Nachahmer und schaut auf die, die nach dem Vorbild wandeln, das ihr an uns habt. Jetzt könnten wir sagen, Mensch, Paulus, gerade oben sagst du noch einen hier, ich bilde mir nicht eine schon ergriffen zu haben, und jetzt sagst du hier, guckt mich an. Ja, darin liegt ein Geheimnis. Wir haben zu Hause immer gelernt, klauen mit den Augen ist erlaubt. Also lernen durch Vorbild, lernen beim anderen. Wie macht es denn ein anderer? Die Ausbildung in Handwerkerbetrieben ist ja oft so, dass man den Lehrling irgendwo hinstellt, wo er gut gucken kann, um zu sehen, wie der Geselle oder der Meister schraubt und hantiert. Manche Lehrlinge glauben, das bleibt ein Leben lang so, dass sie dann so zugucken können. Aber sie sollen eigentlich ja nur lernen, wie man es schraubt, wie man es richtig macht. Und so macht Paulus das auch. Geschwister, schaut mich an. Schaut, wie ich es versuche umzusetzen. Und nachahmen heißt nicht nur, es genauso machen wie ich, sondern von mir lernen. Und dann schreibt Paulus etwas sehr Dramatisches. Denn viele wandeln oder viele leben, von denen ich euch schon oft gesprochen habe, jetzt aber spreche ich mit Tränen davon, sie leben als Feinde des Kreuzes Christi. Da denken wir ganz schnell an so ganz abgefallene, so ganz böse Menschen oder an Menschen, die Jesus Christus so gar nicht kennen. Vorsicht. Das, was Paulus dann weiter sagt, ihr Ende ist Verderben, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ruhm liegt in der Schande, ihr Sinn ist auf das Irdische gerichtet. Unsere Heimat aber ist im Himmel, von woher wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Er wird den Leib unserer Niedrigkeit umwandeln, dass er gleichgestaltet sei dem Leib seiner Herrlichkeit, gemäß der Kraft, mit der er alles zu sich unterwerfen vermag. Also, meine liebten Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freunde, meine Krone, so steht fest im Herrn, ihr Lieben. Was meint Paulus damit, mit dieser Art der Kritik, dass er sagt, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ruhm liegt in der Schande, ihr Sinn ist auf das Irdische gerichtet, unsere Heimat aber ist der Himmel. Manchmal wundert man sich bei Paulus, ja, da ist er gerade dabei, Leute zu beschreiben, als Mensch sind die böse drauf, und dann kommt so Himmel und Herrlichkeit und Heimat und hast du nicht gesehen? Man denkt, hey Paulus, bleib beim Thema. Er ist beim Thema. Es gab damals Leute, die sagten, weißt du Paulus, wir sind so erlöst, die Herrlichkeit Gottes ist sowas von bei uns, danke, dass wir, weißt du, das Leben im Fleisch, das vergeht ja sowieso. Das Fleisch können wir im Himmel nicht mitnehmen. Das Fleisch ist verdorben. Also was soll's? Lass uns doch gleich mal so leben, als hätten wir das Fleisch nicht. Weil wenn wir sündigen und wenn es irgendwie Begierden gibt, das ist einfach alles fleischlich, das vergeht sowieso. Aber wir haben doch Herrlichkeit. Wir sind doch erlöst. Der Himmel ist doch schon hier bei uns. Und Paulus sagt, nee. Ich rede von euch, so sagt er, das tut mir im Herzen weh, aber ich muss es euch sagen, ihr seid Feinde des Kreuzes geworden. Feinde jener Nachfolge, die uns hier auch etwas kostet. Ihr seid Feinde geworden einer Kreuzesnachfolge, die unterscheidet, was gut und was nicht gut ist. Deswegen schreibe ich euch, ich habe nicht alles ergriffen. Ich bin nicht fertig. Ich bin immer noch unterwegs auf dem Weg. Aber eins weiß ich, unsere Heimat ist im Himmel. Darauf kommt es an. Auf die Veränderung unserer Leiblichkeit und den Herrlichkeitsleib, den kriegen wir im Himmel, nicht hier. Hier gilt es noch zu leben und zu unterscheiden zwischen dem, was Gott wohlgefällig ist, was geistlich ist und was fleischlich und begierlich ist. Die Menschen, die er hier vorab beschreibt, ihr Ende ist Verderben, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ruhm liegt in der Schande, ihr Sinn ist auf das Irdische gerichtet, lässt sich vielleicht auch so umschreiben. Diese Menschen, diese Feinde des Kreuzes, ihr Leben geht abwärts. Ihr geistliches Leben dünnt aus und wird weniger. Sie leben Lust und Begierde betont. Ich will Genuss sofort, war auch schon mal ein Slogan. Ne? I like Genuss sofort. Oder ne? Ist irgendwie alles so jetzt, hier. Sie sind stolz auf ihre Freiheit, die sie haben und die sie gebrauchen können, gegen Gott, beziehungsweise die sie einsetzen können für ihre ich-bezogenen, ichhaften, sündigen Triebe. Es geht um sie selbst. Und ihr letztes Interesse ist ihr eigener Egoismus. Sind die Maßstäbe, die es früher gab, ist das Ansehen in der Welt, sind die Maßstäbe, die gelten und die mir Ansehen und Reputation bei Menschen verschaffen, die Jesus Christus nicht kennen. Paulus macht deutlich, die Feinde des Kreuzes sind Leute, die sind mit Jesus gestartet, Erlösung und Vergebung ihrer Schuld, ja, und haben dann sozusagen in einer gewissen Nachlässigkeit, in einer Uminterpretierung ihrer eigenen Lebenssituation angefangen, in dem Weinberg nicht mehr zu arbeiten, ihren Garten nicht mehr zu bestellen, ihr geistliches Leben nicht mehr zu pflegen, sondern sind zurückgerutscht in die alten Normen, in die alten Werte. Sie leben jetzt nur unter dem Vorzeichen von ganz toller christlicher Freiheit. Genau das gleiche Leben wie früher. Was für eine Verkehrung. Paulus leidet darunter, weil das hatte Paulus sich, wenn man ihn anguckt, auch so nicht wirklich immer gedacht. Er hat echt geglaubt am Anfang seines Wirkens, dass wenn man Christus ergriffen hat und von Christus ergriffen worden ist, dass das sozusagen unangefochten bleibt und dass man darum kämpft und darum auch so zielorientiert lebt. Aber wenn man dann die Briefe bei Paulus liest, muss man sagen, er kämpft mit der Wirklichkeit der Christen, wo man spürt, sie sind am Start, sie sind losgelaufen, sie haben Jesus kennengelernt, aber sie leben ihre alten Strukturen am Ende weiter. Sie sagen etwas anderes, sie bekennen etwas anderes, aber ihr Leben spricht eine andere Sprache. Was können wir tun? Ich möchte uns 3, 4 Fragen stellen, dann mache ich Schluss. Erste Frage, was tun wir für unseren geistlichen Garten? Was tun wir für unser geistliches Leben? Mal wirklich hinzugehen und aufzuschreiben, was tue ich, damit mein geistliches Leben funktioniert und gedeihen kann? Gottesdienstbesuch. Okay. Bibel lesen. Gebet. Was tue ich dafür, dass mein geistliches Leben gefüttert, genährt wird? Wo sind meine Zäune kaputt? Wo habe ich früher Grenzen gezogen, die ich heute nicht mehr ziehe? Wo hat sich mein Reden, auf das ich früher sehr genau geachtet habe, wo ist mein Reden nachlässig geworden? Wo rutsche ich immer wieder mal rein in so ein wie auch immer geartetes Schimpfen und zetern? Wo habe ich mich wieder neu daran beteiligt, so an hast du nicht gesehen und hast du schon gehört und weißt du, wo bin ich Teil einer langen Vorurteils- und Gerüchteküche? Oder hören bei mir die Gerüchte auf, weil ich sie nicht weitererzähle? Wo habe ich Grenzen sozusagen eingerissen, die ich früher einmal hatte? Wo wächst Unkraut? Wo sind Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind? Wo trage ich Menschen böse Worte nach? Wo lebe ich nicht in Vergebung? Wo merke ich, ist mein Herz hart geworden? Wie ist das in meinem Leben, wenn es um Großzügigkeit, Barmherzigkeit, Milde, Hilfsbereitschaft geht? Habe ich immer Gründe, dass ich gerade nicht dran bin, oder stehe ich auch einmal auf und tue etwas, was nicht gefordert ist, aber was vielleicht dran ist? Wo liegt Müll in meinem Weinberg, in meinem geistlichen Leben? Wo müsste ich aufräumen? Wann habe ich zum letzten Mal mir die Mühe gemacht, wir sprachen schon mal vor einiger Zeit drüber, wirklich so eine Art Beichte abzulegen? Ich rede nicht von der institutionalisierten Beichte als Sakrament. Ich rede davon, dass ich einmal mir die Mühe mache, mein geistliches Leben anzugucken, Bilanz zu ziehen und zu entdecken, wir sollten einmal wieder miteinander reden, Herr, da gibt es viel, was aufgeräumt werden muss. Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die ich schon längst hätte entscheiden sollen und um die ich mich immer gedrückt habe und gerne bis heute drücke? Wir haben manchmal so fromme Argumente, um dem eigentlichen Anliegen aus dem Weg zu gehen. Der Weinberg verödet, der Weinberg verunkrautet, der Weinberg liegt schutzlos offen für andere. Paulus sagt, ich hab's nicht fertig, aber ich bin unterwegs. Ich bleibe dabei. Es gibt diesen Weg der Kreuzesnachfolge, unsere Heimat ist der Himmel. Bis dahin bin ich unterwegs, ich muss nach vorne gucken. Es geht nicht darum, dass ich hier anerkannt werde. Es geht nicht darum, dass sich hier alles erfüllt in diesem Leben. Ich bin unterwegs auf die Ewigkeit. Das heißt, ich werde manches lassen, auf manches verzichten, damit ich die Ewigkeit erringe. Ich schließe mit der Tageslosung. Die Tageslosung heißt heute, fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nicht alles, was die Vorfahren an Tradition und an geistlichen Übungen gemacht haben, war schlecht. Es hat Leben getragen, es hat Leben gefördert und es hat auch geistliches Leben geschützt. Werdet Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Glauben ist nicht ein Tagesgeschäft. Es braucht Geduld. Heute, morgen, bis wir ankommen im Himmel. Dann ist der Tag der Vollendung. Dann ist Herrlichkeit. Und dann ist Freude ohne Ende. Amen.